Mumonkan 42. Die Frau kommt aus dem Samadhi. Vor langer Zeit, als Shakyamuni Buddha lebte, ging Manjushri zu einer Versammlung der Buddhas. Und als er dort ankam, stellte er fest, dass alle bereits wieder dorthin zurückgegangen waren, wo sie hergekommen waren. Nur eine Frau war geblieben und sie saß unmittelbar neben dem Buddha. In Samadhi. Manjushri fragte Shakyamuni Buddha, warum kann diese Frau so nahe neben deinem Thron sitzen und ich nicht? Shakyamuni Buddha antwortete, hole sie aus ihrem Samadhi und frage sie selbst. Manjushri schritt dreimal um die Frau herum, schnalzte einmal mit den Fingern, hob sie in den Brahma-Himmel und strengte alle seine Wunderkräfte an, um sie aus ihrer Meditation herauszuholen, aber vergeblich. Der von der Welt Geehrte sagte, selbst 100.000 Manjushris könnten sie nicht aufwecken. Aber dort unten, hinter 1200 Millionen Ländern, zahllos wie die Sandkörner des Ganges, gibt es ein Bodhisattva Momyo. Er wird in der Lage sein, sie aus ihrem Samadhi herauszuholen. Unmittelbar nach diesen Worten erschien der Bodhisattva Momyo von der Erde und verbeugte sich vor dem Buddha, der ihm seine Anweisung gab. Der Bodhisattva ging zu der Frau, schnalzte einmal mit den Fingern und die Frau kam aus dem Samadhi. Könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Die Frau kommt aus dem Samadhi. Eine typische Mahayana-Geschichte. Manjushri geht zu einer Versammlung der Buddhas. So was gibt es erst im Mahayana, im Hinayana, im Theravada. Gibt es eigentlich pro Zeitalter immer nur einen Buddha. Aber das Mahayana ist dafür typisch, dass auf einmal ganz viele Buddhas auftauchen. Es gibt überabzählbar viele, würde ein Mathematiker sagen, Buddhas. Und jeder Buddha hat ein eigenes Buddha-Land. Jedes dieser Buddha-Länder ist ein Spiegel des Landes oder eine andere Variation des Landes, was Shakyamuni Buddha in unserer Zeit, in unserem Kontinuum gemacht hat. Und jeder Buddha hat in seinem Buddha-Land seine eigenen Bodhisattvas als Gehilfen sozusagen, die ihm helfen, mit geschickten Mitteln, die für die jeweilige Buddha-Welt, für das jeweilige Buddha-Land geeignet sind, Menschen zur Befreiung zu führen. Ausgangspunkt dafür war, dass das Mahayana erkannt hat, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Wege benötigen. Und dass es von seiner Auslegung her geistig viel großzügiger war in dem, was es alles akzeptiert hat. Das Mahayana hat sich weit ausgedehnt und ist anderen Kulturen begegnet. Und daraus ist zum Beispiel in Vermischung mit den Bön in Tibet die ganz spezielle Form von Vajrayana entstanden, die in Tibet praktiziert wird. Also Bön ist eine einheimische, man könnte sagen, schamanistische Religion ein bisschen magisch. In China hat sich das Mahayana unter anderem mit dem Daoismus ausgetauscht, woraus letztendlich Zen entstanden ist. Das heißt, alle diese Begegnungen mit anderen Geisteswelten haben dazu geführt, dass man von der ursprünglichen ganz einfachen Lehre, es gibt genau einen Buddha, es gibt genau eine Wahrheit und alles steht in einem sehr überschaubaren Kanon von Schriften, abgekommen ist und gesagt hat, es gibt unendlich viele Wege zur Befreiung. Und zu so einer Versammlung ist Manjushri jetzt gerade hingegangen. Manjushri, kennt ihr, das ist der da oben. Manjushri hat ein Schwert in der Hand, womit er unterscheidende Gedanken abschneidet und eine Schriftrolle in der anderen Hand, die den Dharma, also die Lehre des Buddha, verkörpert. Manjushri ist der Bodhisattva, der für Weisheit zuständig ist. Und so ähnlich wie es im Christentum, zum Beispiel im Katholizismus, Schutzheilige für alles Mögliche gibt, gibt es im Buddhismus Bodhisattvas für alles Mögliche. Wahrscheinlich ähnlich entstanden. Wahrscheinlich assimilierte Lokalgottheiten oder Reliquien, Naturkräfte, die dann als Bodhisattvas umgedeutet wurden. Manjushri ist also für Weisheit zuständig und ist einer der wichtigsten Bodhisattvas für Shakyamuni Buddha, für den Buddha unseres Buddha-Landes in unserer Zeit. Er kommt also zu der Party, alle anderen Buddhas sind weg und an seinem Platz, rechts neben dem Buddha, sitzt eine Frau. Dazu muss man wissen, die Gegenden, aus denen der Buddhismus kommt, sind jetzt, wie soll man sagen, nicht gerade frauenfreundlich in ihrem Frauenbild. Es gab interessanterweise in den ursprünglichen Sutras, in den ältesten Pali-Sutras, gibt es Geschichten über Frauen, die erleuchtet wurden, die mit ziemlicher Sicherheit auf die Zeit des Buddha selbst zurückgehen und deswegen auch erhalten sind, weil sie wahrscheinlich so passiert sind, sich keiner getraut hat, die zu streichen. Über die Jahre hat sich aber immer mehr eine monastische Bewegung ausgebildet, die einerseits Frauen bedrohlich fand, und andererseits ihnen die Möglichkeit abgesprochen hat, so etwas wie Erleuchtung überhaupt erlangen zu können. Wie es dazu kommt, kann man sich gut vorstellen, wenn damals Buddhismus hauptsächlich von Mönchen getragen wurde, für die es sehr wichtig war, dass sie von ihrer Übung nicht abgelenkt werden konnten, dann war eine Frau das Allerschlimmste, was ihnen begegnen konnte, weil eine Frau geeignet war, dass in ihren Begierden aufstiegen oder sowas und dass sie möglicherweise deswegen ihren Pfad verlassen könnten. Deswegen haben sie Frauen als Bedrohung wahrgenommen. Und wenn man natürlich keinen Kontakt zu Frauen hat, wenn man es nicht darf, dann verzerrt sich dieses Bild immer weiter. Es ist tatsächlich in Theravada-Ländern so üblich, dass ein Mann zum Beispiel nicht, dass ein Mönch nicht in die Gesellschaft von Frauen gehen darf, teilweise, darf keine eine Straßenbahn betreten, wo eine Frau drin ist, solche Sachen. Sollte tunlichst vermeiden, sie anzusehen und so weiter und so fort. Hintergrund, wie gesagt, ist wahrscheinlich eine Form von Selbstschutz, damit man von seinem spirituellen Pfad nicht abgebracht wird. Das Ganze dann noch gekoppelt mit einer, wie gesagt, traditionellen Geringschätzung des Wertes von Frauen, der im Pali-Buddhismus noch am stärksten ausgeprägt ist, im Mahayana weniger wird und im Vajrayana fast aufgehoben ist, zumindest was das Spirituelle angeht. Also während es am Anfang so ist, dass Frauen in Ausnahmefällen erleuchtet werden können, ist im Mahayana schon so, dass sie auf jeden Fall erleuchtet werden können, genauso leicht wie Männer. Und im Vajrayana ist es letztlich so, dass Frauen eben auch Qualitäten verkörpern, die unbedingt notwendig sind für die Befreiung. Also im Vajrayana verkörpern Frauen zum Beispiel Weisheit. Und Männer interessanterweise Erbarmen oder Mitgefühl. Eigentlich so etwas, was man aus unserer heutigen Sicht vielleicht nicht so sehen würde. Aus unserer westlichen Sicht. Also das, wenn hier also diese Geschichte so anfängt, dass eine Frau am Platz von Manjushri sitzt, dann ist das eigentlich etwas, was ihn zutiefst verstören muss, den Bodhisattva, der Weisheit. Der Platz neben dem Buddha gehört eigentlich ihm. Das ist sozusagen die rechte Hand des Buddha. Und er kommt zu der Party, alle sind ausgeflogen und auf seinem Platz sitzt eine Frau. Und Manjushri ist davon schockiert. Manjushri fragte Shakyamuni Buddha, warum kann diese Frau so nah in dem deinem Thron sitzen und ich nicht? Also, wieso sitzt sie auf meinem Platz? Kann ich das überhaupt da aushalten? Manjushri ist verwirrt. Er spricht aber auch nicht mit der Frau selbst. Die Frau sitzt nämlich einfach nur da im Samadhi. Und ganz offensichtlich ist sie auch nicht im geringsten dadurch irritiert, was man so später macht. Immerhin ist sie eine der wichtigsten Figuren in diesem Buddha-Land. Nun kommt er hin und will seinen Platz einnehmen. Und sie reagiert überhaupt nicht. Sie ist einfach nur da. Sie ist einfach in ihrem Samadhi. Und Manjushri hat auch keine Möglichkeit, an sie ranzukommen. Deswegen spricht er den Buddha an. Und fragt das. Warum kann sie neben deinem Thron sitzen und ich nicht? Shakyamuni antwortete, hole sie aus ihrem Samadhi und frage sie selbst. Also, der Buddha sagt nichts dazu, sondern er verlangt von Manjushri, dass er das selbst rausfindet. Genauso wie ein Zen-Lehrer euch nie sagen wird, wie irgendetwas geht, oder nicht sagen sollte, wie irgendetwas geht. Ihr sollt es selbst rausfinden. Finde es für dich selbst raus. Finde selbst raus, was die Wahrheit ist. Finde selbst raus, was die Lösung für ein Koan ist. Und wende selbst deine eigene Energie auf. Steck deine ganze Anstrengung da hinein, das herauszufinden, worum es geht. Hol sie aus dem Samadhi und frag sie selbst. Man kann sich vorstellen, das ist wahrscheinlich die Kurzfassung, dass das Ganze etwas lauter daherging. dass Manjushri wirklich die Hände in die Seiten gestützt herumläuft und sich fragt, was macht diese Frau auf meinem Platz? Was macht die hier? Und vielleicht rumschreit. Und diese Frau sitzt die ganze Zeit einfach nur da, im Samadhi. Und was Manjushri eigentlich da fragt, das ist keine Frage nach Erkenntnis, sondern wir wissen, wie er diese Frau da los wird. Mach die da weg. Kannst du die nicht wegschicken? Der Bruder weigert sich, überhaupt darauf einzugehen. Mach selbst. Und dann versucht Manjushri, einer der größten Bodhisattvas unseres Buddha-Landes, diese Frau aus dem Samadhi zu holen. Also er schnallt mit den Fingern. Geht dreimal um sie rum. Kann man sich vorstellen, in Wirklichkeit ist er nicht einfach nur dreimal um sie rumgegangen, sondern hat wahrscheinlich ein riesen Theater aufgeführt. Ey, aufstehen! Kannst hier nicht sitzen. Raus hier. Ist mein Platz. Und so weiter und so fort. Weil Manjushri ein fortgeschrittener Bodhisattva hat, hat er auch Wunderkräfte. Wenn man lange, lange übt, erwirbt man bestimmte Zusatzkräfte, zum Beispiel die Fähigkeit, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein, sich unsichtbar zu machen und so weiter und so fort. Buddhistische Wunderkräfte und diese seine Wunderkräfte benutzt er jetzt, um diese Frau von dem Platz da wegzukicken und in den Brahma-Himmel hochzuheben. Das heißt, er beamt sie weg, in der Hoffnung, dass sie aus ihrem Samadhi kommt. Und versucht noch diverse andere Tricks. Und die Frau sitzt einfach weiter da. Alles, was er angestellt hat, hat nichts gebracht. Der von der Welt geehrte, also das ist Shakyamuni, sagt dazu, selbst 100.000 Manjushris könnten sie nicht aufwecken. Aber dort unten, hinter 1200 Millionen Ländern, zahllos wie die Sandkörner des Ganges, gibt es einen Bodhisattva Momyo. Er wird in der Lage sein, sie aus ihrem Samadhi heraufzuholen. Unmittelbar nach diesen Worten erschien der Bodhisattva Momyo von der Erde und verbeugte sich vor dem Buddha, der ihm seine Anweisung gab. Der Bodhisattva ging zu der Frau, schnalzte einmal mit den Fingern und die Frau kam aus ihrem Samadhi. Also Manjushri hat alles versucht, um diese Frau da rauszuholen. Sicherlich eine Viertelstunde unterwegs gewesen. Und ich weiß nicht, wie lange man braucht, um jemand in den Brahma-Himmel und wieder zurückzubeamen. Der Buddha sagt, auch 100.000 Manjushris könnten sie nicht aufwecken. Du hast diese Möglichkeit nicht. So überlegen, du dich vielleicht fühlst oder egal, was für ein Gefühl du hast, wie berechtigt du bist, auf diesem Platz zu sitzen oder wie viel weiter fortgeschritten du zu sein glaubst, du hast nicht die Möglichkeit, sie aus ihrem Samadhi rauszuholen. Das Interessante bei der Geschichte ist, von der Frau hören wir übrigens noch gar nichts. Das Einzige, was die Frau tut, ist im Samadhi sein. Das heißt, sie macht diese ganze Diskussion auch gar nicht mit. Sie sagt auch nicht, ich habe ein Recht hier zu sitzen. Ich war vor dir da. Der Buddha hat mir erlaubt, neben ihm zu sitzen. Du bist zu spät gekommen. Mein Platz. Weggegangen, Platz vergangen. Nichts dergleichen. Sie geht überhaupt nicht darauf ein. Sie bleibt einfach nur da und sitzt in ihrem Samadhi. Was der Buddha und was Manjushri um sie herum tun, berührt sie überhaupt nicht. Sie nimmt es wahr, nicht so, dass sie das nicht mitkriegen würde, aber es verwirrt sie nicht im geringsten, überhaupt nicht. Deswegen sagt der Buddha, selbst 100.000 Manjushris könnten sie nicht aufwecken. Egal, was für eine Show du sie jetzt abziehst, du wirst sie nicht dazu bringen können, ihren Samadhi zu verlassen. Aber dort unten, hinter 12.000 Millionen Ländern, gibt es ein Bodhisattva Momyo. Er wird in der Lage sein, sie aus ihrem Samadhi heraufzuholen. Im Kommentar kann man entnehmen, dass Momyo ein Anfänger als Bodhisattva ist. Es gibt Bodhisattvas verschiedener Klassen. Die höchste Klasse ist die 10. Dazu gehört Manjushri, das ist der schwarze Gürtel im Bodhisattva. Und ich weiß nicht, wo die Gürtel anfangen, gelb. Momyo ist jedenfalls ein absoluter Anfänger. Er hat die erste Prüfung bestanden, die erste Bodhisattva-Prüfung. Und von der Erfahrung Manjushri ist Lichtjahre entfernt. Aber Momyo ist in der Lage, die Frau aus dem Samadhi herauszuholen. Und die Frage, Fragen, die zu diesem Koan gestellt werden, sind eigentlich zwei. Die erste Frage ist, warum kann Manjushri diese Frau nicht aus dem Samadhi holen? Warum? Und wenn ihr mit dieser Frage konfrontiert werdet, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich erstmal irgendwelche Erklärungen anfangen. Der kann sie da nicht rausholen, weil er sich nicht auf ihre Ebene begeben kann. Oder kann sie nicht aus dem Samadhi rausholen, weil der Buddha ihr das erlaubt hat. Irgendeine Erklärung dieser Art kann sie nicht aus dem Samadhi herausholen, weil sie das nicht will. Und alle diese Antworten erklären eigentlich nicht, warum er die Frau nicht aus dem Samadhi rausholen kann. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, warum kann Momyo sie auch wecken? Manjushri und Momyo machen genau das Gleiche. Gehen dreimal um sie rum. Und beim ersten Mal, als Manjushri vorbeigeht, bleibt die Frau im Samadhi. Beim zweiten Mal, als Momyo auftaucht, das Gleiche macht, auf, sich um, kommt aus ihrem Samadhi heraus. Wenn ihr versucht, diese Geschichte von außen zu verstehen, wenn ihr versucht, das zu analysieren, was da passiert ist, dann werdet ihr nie das Koan wirklich lösen können. Sondern ihr werdet immer irgendeine Interpretation haben, irgendeine Erklärung, irgendein Modell. Und das sind letztendlich alles nur irgendwelche Flicken, die er darüber setzt, dass ihr diese Geschichte nicht versteht. Wenn ihr diese Geschichte verstehen wollt, wenn ihr sie wirklich begreifen wollt, dann müsst ihr versuchen, sie von innen zu verstehen. Das heißt, ihr müsst wirklich in diese Geschichte hineingehen. Der einzige Weg, um herauszufinden, warum die Frau von Manjushri nicht aufgeweckt werden kann und warum Momyo sie aufwecken kann, ist, wenn ihr zu 100% in diese Geschichte hineingeht. Wenn ihr alle die Personen, die in dieser Geschichte auftauchen, von innen versteht. Das heißt, wenn hier von Shakyamuni Buddha die Rede ist, dass ihr die Vorstellung fallen lasst, dass das jemand ist, der vor 2000 Jahren gestorben ist, sondern euch klar macht, Shakyamuni Buddha bist du. Du bist Shakyamuni Buddha. Du bist auch Manjushri. Du bist auch die Frau in Samadhi. Und du bist Momyo. Und du musst alle diese Personen von innen verstehen. Von innen verstehen heißt, es reicht nicht, sich diese Geschichte von außen anzuschauen und zu versuchen, sie zu analysieren. Sondern du musst sie in dir lebendig machen. Du musst selbst in dieser Geschichte lebendig werden. Wenn du die unendliche Geschichte kennst, Buch von Michael Ende, ein Teil davon ist, dass der Leser in die Geschichte selbst hineingezogen wird und auf einmal mitspielt in der unendlichen Geschichte und selber eine Figur dieses Buches wird. Genauso müsst ihr versuchen, eine Figur in diesem Koran zu sein. Wenn ihr die Frau verstehen wollt, dann müsst ihr diese Frau werden zu 100%. Wenn ihr das könnt, dann könnt ihr verstehen, warum die Frau einmal im Samadhi bleibt und das andere Mal nicht, warum sie aus dem Samadhi aufsteht. Und was die Bedingungen dafür sind, dass sie im Samadhi bleibt und was die Bedingungen dafür sind, dass sie aus dem Samadhi herauskommt. Und obwohl das eine Märchengeschichte ist, ist das eine der wichtigsten Geschichten für euren Alltag. Wenn ihr Zen übt, dann geht es darum, frei zu werden. Und frei werden funktioniert im Zen so, dass man lernt, mit seinem Geist umzugehen. Mit seinem Geist lernen umzugehen bedeutet, Samadhi zu üben. Wir legen bei uns traditionell nicht besonders viel Wert oder vielleicht nicht genügend Wert auf Samadhi. Es gibt zwei verschiedene Arten von Samadhi, zumindest bei Sikida. Es gibt absolutes Samadhi, das ist eine Form von Versenkung, wo meine Ich-Wahrnehmung verschwindet, meine Subjekt-Objekt-Wahrnehmung verschwindet. Und es gibt positives Samadhi, das ist ein Samadhi, was darauf gerichtet ist, dass ich mit voller Konzentration bei dem bleibe, was ich gerade tue. Wenn ich abwasche, nicht nur abwaschen. Wenn ich Musik höre, bin ich nur Musik hören. Wenn ich Computer spiele, bin ich nur Computer spielen. Wenn ich zum Bus gehe, bin ich nur zum Bus gehen. Das ist positives Samadhi. Positives Samadhi und absolutes Samadhi gehören zusammen. Wenn ihr positives Samadhi übt, also wenn ihr euch darauf konzentriert, zu 100% bei dem zu sein, was ihr gerade tut, dann trainiert ihr euren Geist darin, nicht wegzuspringen aus der Gegenwart. Und zwar die ganze Zeit. Nicht wegspringen aus der Gegenwart ist letztlich das, was wir zum Beispiel auch machen, wenn wir hier hinhin machen. Alles, was wir machen, das Essen, das Gehen, das Rezitieren, sind alles Übungen im positiven Samadhi. Nur das Sitzen selbst ist eine Übung, in der absolutes Samadhi möglich ist. Absolutes Samadhi entsteht, wenn diese Konzentrationsfähigkeit, die man erlangt hat, durch das positive Samadhi dazu führt, dass man wirklich in einen Zustand der Einheit hineingelangt. Umgekehrt, wenn man so einen Zustand tiefer Selbstvergessenheit, könnte man sagen, erreicht hat, dann strahlt das auch zurück auf die Fähigkeit, im Alltag bewusst meinen Geist auf eine Tätigkeit zu richten. Das heißt, diese beiden Formen von Samadhi gehören zusammen und bestärken sich gegenseitig. Welche ist wichtiger? Absolutes Samadhi kann man eigentlich nur erleben, während man sitzt. Vielleicht auch liegt, vielleicht auch steht, aber nicht, während man in irgendeiner Aktivität ist. Das heißt, die Möglichkeit, das zu üben, diese Form von Freisein zu praktizieren, ist am Tag sehr begrenzt. Wenn man in einem Kloster ist, hat man vielleicht 50% der Zeit im absoluten Samadhi zu verbringen, wenn es hochkommt. Wir haben ja einen klosterähnlichen Tagesablauf und wir kommen hier bei weitem nicht auf 12 Stunden sitzen. Das ist viel weniger. Wenn du ein ganz strenges Session hast, dann kommst du vielleicht ungefähr auf 50% deiner Lebenszeit oder des Tages, die du sitzt. Alles andere wäre dann keine Möglichkeit zum Freisein. Deswegen ist positives Samadhi viel, viel wichtiger. Positives Samadhi ist etwas, was man immer üben kann. Bei jeder Tätigkeit. Beim Autofahren, beim Warten, beim E-Mail schreiben. Und auch positives Samadhi ist insofern schwierig für uns, als dass wir es nicht die ganze Zeit durchhalten können. Also zu sagen, von jetzt an werde ich bei jeder Tätigkeit immer im positiven Samadhi sein, mich ganz drauf konzentrieren. Das ist ein hehres Ziel, aber das ist eine Schwelle, die so hoch gesetzt ist, dass sie schwer zu erreichen ist. Mein Lehrer Michael hat deswegen immer empfohlen, sich kleine Tätigkeiten auszusuchen. Die erste Tasse Tee am Morgen in voller Bewusstheit trinken. Und wieder absetzen, das reicht als Übung. Und so eine Übung kann man auch den ganzen Tag einbauen. Auch wenn man irgendwo arbeitet, eine Tasse Kaffee kann man so trinken, kann ein paar tiefe Atemzüge so nehmen, Treppen steigen, was auch immer. Entscheidend ist, sich das klar zu machen, dass nur dieses Üben von Samadhi, das heißt, mein bewusstes Ausrichten meines Geistes darauf, bei dem zu bleiben, was ich tue, mir die Möglichkeit schafft, frei zu sein. Und beim positiven Samadhi kann man sehr gut erkennen, worum es eigentlich geht. Ich kann positives Samadhi praktizieren, obwohl ich zum Beispiel hier die Treppe fegen muss, indem ich nur die Treppe fege und nichts stört. Unsere normale Wahrnehmung von Meditation ist, dass wir uns dahin zurückziehen wollen und dass wir irgendwie so einen geschützten Ort haben wollen, wo wir in Ruhe gelassen werden. Und wir stellen uns das so vor, dass wir dafür irgendwo Stille brauchen und einen Ort, wo wir uns hinsetzen können und uns keiner stört. Aber positives Samadhi üben heißt, sich selbst beibringen, dass dieser Ort überall ist und dass ich selbst entscheide, ob er da ist oder nicht. Wenn ich die Treppe fege, kann ich selbst entscheiden, ob ich mich ganz auf das Treppefegen konzentriere und damit frei bin oder ob ich meinem Geist gestatte, darüber nachzudenken, was er jetzt alles lieber machen würde, was ich heute Abend noch tun könnte und so weiter und so fort. Das können wir natürlich alles machen. Kein Problem. Nur das ist das, was uns letztendlich unfrei macht und uns die Möglichkeit nimmt, den Augenblick zu erleben. Wir verlieren den Augenblick, weil wir mit unserem Geist eine seiner Superkräfte benutzen, nämlich gleichzeitig an zwei Orten zu sein. Einerseits sitze ich hier und auf der anderen Seite bin ich mit meinem Geist irgendwo anders. Klingt toll, deswegen machen wir das auch dauernd, aber in Wahrheit heißt es eigentlich, dass wir unser Leben nicht leben. Ich sagte gestern, es geht um Leben und Tod. Das ist Leben und Tod. Dein Leben nicht wahrnehmen, ist eigentlich tot sein. Träumen. Im Zen geht es darum, zu leben und aufzuwachen. Deswegen ist es für euch und für mich sehr wichtig, herauszufinden, worum es in dieser Geschichte geht, wie es mit dieser Frau ist, wie sie das schafft, in Samadhi zu bleiben. Und euch auch die Frage zu stellen, was ist denn danach? Diese Geschichte hört ihr irgendwann auf. Mumia hat sie geweckt, ist aufgestanden, jetzt steht sie auf. Was ist mit dem Rest ihres Tages? Wie verbringt sie ihr Wochenende? Ist sie frei? Oder denkt sie, oh, das war ein schönes Samadhi, was ich vorhin hatte? Wie verbringt sie ihren Tag? Wie ist sie da hingekommen? Was müsst ihr tun, um diese Frau zu verstehen von innen? Wenn ein Sashi zu Ende ist, haben wir oft das Gefühl, dass wir aus einer total schönen Situation rauskommen. Es war so schön ruhig und jetzt ist wieder der Alltag da und das ist wieder so laut und so ablenkend. Aber ob das so ist, ob das wirklich so ist, ob das wirklich so sein muss, das ist es, was ihr herausfinden müsst. Was kann die Frau tun, damit sie nicht das Gefühl hat, dass sie jetzt auf einmal einen kostbaren Geisteszustand verliert, sondern weiter so frei bleibt, wie sie die Zeit war, als sie neben dem Buddha im Samadhi saß. Also, findet heraus, wie die Frau in den Samadhi reingekommen ist. Findet heraus, was ihr Samadhi ist, wie sich das anfühlt. Und findet heraus, wie es der Frau geht, nachdem sie aus dem Samadhi herausgekommen ist. Das könnt ihr jetzt den Rest des Wochenendes oder bis zum nächsten Session üben. Und theoretisch die ganze Zeit. Vielen Dank.